Wenn du keine Renditen zeigen kannst, dann hast du eigentlich schon den Anspruch verwirkt, überhaupt am Markt zu sein. Man weiß es vorher nicht, was am besten läuft. Emotionen haben ja an der Börse gar nichts zu suchen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was für Geschäftsmodelle in 5 oder 10 Jahren relevant sein werden.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Werühl und heute habe ich für dich etwas ganz Seltenes, einen aktiven Fondsmanager, der seine Vergleichsindizes schlägt und das schon seit fast 20 Jahren. Welche Strategie dahinter steckt, was wir davon für unsere privaten Investment Cases lernen können und wie jemand, der Verantwortung für deutsche Aktien im Wert von über 300 Millionen Euro trägt, die Rambo-Zambo-Börse momentan erlebt. Darüber und über einiges mehr rede ich heute mit Roger Peters von der PFP Advisory. Roger, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, hier bei euch bei Scalable zu Gast sein zu dürfen.
Ja, ist ja für uns ein Wiedersehen. Das kann ich gleich mal vorweg sagen. Wir kennen uns sehr lange und auch schon in der Zeit, bevor du Fondsmanager warst. Über dein Lebenswerk und Lebensweg sprechen wir dann auch noch, aber erstmal ganz so zum Anfang. Thema aktive Fonds, für uns der Fokus ja in der Regel auf passiven Produkten, auf Index-ETFs, die auch in aller Regel deutlich besser abschneiden als das, was aktive Fondsmanager machen. Das zeigen ja auch zahlreiche Studien. Wie viel Hybris oder wie viel Selbstbewusstsein muss man mitbringen, damit man trotzdem sagt, auch wenn die Wissenschaft sagt, eigentlich kann man ja den Markt gar nicht schlagen, wir als Fondsmanager versuchen es.
Ja, ich fange mal kurz bei dem Wie am Ende an. Eine ganz wichtige Ergänzung zu deinen Ausführungen. Ich bin auch nur ein halbes Rad. Also ich mache das Ganze mit meinem geschätzten Partner Christoph Frank zu zweit. Also an der Stelle auch nochmal die Unterstreichung, dass wir diesen Anspruch gemeinsam versuchen zu erheben. Ich sehe das jetzt etwas in Nuancen anders, also es klingt jetzt ein wenig so, als wäre es quasi unmöglich. Die Wissenschaft sagt meines Erachtens nach in sehr ausgeleuchteten Märkten, wie jetzt in den USA, ist eine sehr geringe Anzahl, aber es gibt durchaus noch welche. In Märkten, je weniger, ich bleib bei dem Wort ausgeleuchtet die sind, also je mehr Small- und Mid-Cap, Mittelstand drin ist, dann hast du einen höheren Anteil. Natürlich hast du nie einen Anteil von 70-80%, das ist ja rechnerisch schon gar nicht möglich, die den Markt schlagen. Am Ende kann ja also mal maximal mehr als die Hälfte besser als der Durchschnitt sein. Das ist ja so einfache Logik. Und der Anspruch sollte schon sein, dass man sich sagt, also es gibt doch irgendwas in dieser Welt, das irgendwie determiniert, warum sich Aktien entwickeln und warum sich manche schlechter entwickeln und manche besser. Und wenn ich jetzt schon völlig sagen würde, das kann man gar nicht erkennen, gewisse Stochastiken, gewisse Muster, was besser laufen kann, weiß ich gar nicht. Also das werden wir schon aufgeben, bevor man überhaupt damit begonnen hat. Und wie wäre denn ein Markt, wo es gar keine aktiven Anlagen gäbe? Dann hätten wir ja im DAX immer die gleichen Werte drin. Also auch im S&P. Da würde sich ja gar nichts verschieben.
Da würde sich nichts verschieben, außer es kommen natürlich neue Werte hinzu oder es kommen Werte hinweg. Aber ihr trefft bewusste, aktive Anlageentscheidungen. Wie ihr das macht, da gucken wir später nochmal drauf. Aber ich will dich aus diesem Thema aktiv versus passiv nicht so unbedingt rauslassen, schon gleich zum Anfang. Denn dieses aktive Management, das bringt ja, wenn wir so als Privatanlegerinnen und Anleger da mal drauf gucken, doch einige Unterschiede mit zu dem auch auf der Produktseite, was wir vom ETF kennen. Beim ETF kann ich jeden Tag reingucken und ich sehe, welche Werte in meinem ETF sind, in welcher Gewichtung. Jetzt gucke ich auf deinen Fonds, auf euren Fonds, DWS, Plato Fonds und stelle fest, aha, da gibt's im Internet eine Liste. Die Liste ist einen Monat alt und da erfahre ich die Top 10 Werte. Aber ich erfahre auch insgesamt sind 37 drin. Also ich habe nicht das volle Portfolio. Wenn ich das volle Portfolio wissen will, dann kann ich in den Rechenschaftsbericht gucken. Ne? Einmal zum Ende des Jahres und einmal zur Mitte des Jahres gibt's den, aber immer auch mit ein paar Monaten Verzögerung. Also Transparenz, wie wir das so aus dem Indexing-Bereich gewöhnt sind, alle Positionen jederzeit, haben wir dann nicht beim aktiven Management. Warum eigentlich nicht? Habt ihr Angst, dass euch jemand die Secret Sauce klaut, die Geheimrezepte?
Nein, haben wir nicht. Wie wir arbeiten, ist ja Marktstandard. Das ist ja so ziemlich jeder vor aufgesetzt. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches bei uns. Ich würde ganz einfach die Frage umdrehen. Was haben wir davon? Was soll es bringen? Also wenn ich selber auch mich in die Rolle des Anlegers versetze oder ich kaufe ja auch mal andere Fonds privat für mich, dann brauche ich das nicht. Also es gibt für mich wirklich keinen Nutzen. Entweder vertraue ich in das Produkt, dann kann ich gerne, wie du sagst, jedes halbe Jahr mal komplett reingucken. Ich mache das auch, wenn ich mir irgendeinen fremden Fonds anschaue, dass ich mir schaue, den letzten Rechenschaftsbericht, was war das, wie das insgesamt aufgesetzt. Das reicht mir auch. Ich brauche da nicht diese tägliche Sache, dass ich täglich schaue.
Seit einigen Jahren sehen wir vor allem in den USA, jetzt aber auch zunehmend in Deutschland, aktive ETFs. Manche kommen daher mit Strukturen. Beispielsweise haben wir ja kürzlich gerade erst über den JP Morgan Premium Income ETF gesprochen. Andere machen wirklich genau das Geschäft, was ihr auch macht, nämlich Einzelaktien, wo dann aber eben tatsächlich die Zusammensetzung veröffentlicht wird, wo auch manchmal so ein semiaktiver Ansatz drin ist, dass man beispielsweise nur jeden Monat oder jedes Quartal die Aktien, die da drin sind, austauscht, nicht ganz die Secret Source, also die Prozesse dahinter offenlegt, aber wohl die Zusammensetzung. Wie stehst du als aktiver Manager zu diesem Thema aktive ETFs? Hat das für euch keinen Vorteil oder warum macht ihr das bislang noch nicht?
Also es gibt diese Bemühungen der Welten, die aufeinander zugehen. Das erkenne ich auch in der Industrie. Es gibt zunehmend Bereitschaft bei Fondsgesellschaften oder auch bei kleineren Fondsinitiatoren, dass man auch über aktive ETFs nachdenkt. Das ist allerdings noch ein sehr kleiner, homöopathischer Teil des Marktes. Also das reden wir über verschwindenden Anteil.
In den USA ist es inzwischen ein Riesending. Und wenn wir sagen, dass wir immer so 2-3 Jahre hinter den USA herhinken, dann können wir ja fast davon ausgehen, dass wir da jetzt richtig was kriegen.
Kann passieren. Also kann natürlich auch sein. Ich will nur gerade sagen, das ist noch ein sehr bescheidenes. Es geht im Wesentlichen um die Vertriebsstruktur meines Erachtens nach, dass man sagt, es gibt gewisse Vertriebskanäle, da fehlen die Anwendungen von den klassischen Fonds und deswegen versucht man auch das eher so zu machen. Das ist es ist okay. Es hat für mich jetzt gar nicht so viel mit der Transparenz oder du kannst auch die klassischen Fonds in der Regel über die Börse handeln, über Börsenplätze. Die kannst du auch täglich handeln. Da ist auch, sagen wir, die Möglichkeit, auch intraday Kursschwankungen mitzunehmen, wenn du als Anleger da traden willst oder wenn du eigentlich, also es ist ja alles so vorhanden. Grundsätzlich ist es für mich definitiv, es ist echt nicht das Problem. Man kann schon auch manche Positionen in Fonds auch nachverfolgen über Drittdatenbanken, die daran gehangen sind. Das machen auch manche großen Investoren. Ich würde nur einfach sagen, die Notwendigkeit, weil du willst ja am Ende in Anlage, in ein Investmentfonds sollte auf 5 oder 10 Jahre ausgerichtet sein. Und dann ist es eigentlich auch nicht ganz relevant, was aus Sicht des Anlegers, was da für kurzfristige Auf- und Abstockungen sind. Das ist mein Punkt.
So, dann, wenn das jetzt nicht so relevant ist, was so kurzfristig aufgestockt wird, was kurzfristig weggenommen ist, was sind so deiner Ansicht nach Kriterien, auf die ein Anleger achten sollte und auch Kriterien, an denen ihr gemessen werden wollt? Ja. Ihr sagt jetzt also, wir kommen ja gleich nochmal zum Investmentprozess, aber wir investieren in deutsche Aktien. So, was sind jetzt die Themen, wo ihr sagt, also darauf sollte ein Anleger bei uns achten, damit muss er sich wohlfühlen. Ist das einfach nur ganz allein Performance über 5 oder 10 Jahre oder gibt es da ein paar andere Themen, die euch wichtig sind, die ihr auch euren Zielanlegern und Zielkunden immer auch vor Augen führt?
Also genau, es sollte jetzt vor allen Dingen auch nicht uns wichtig sein, sondern im Mittelpunkt steht am Ende immer der Anleger, das ist völlig klar und es muss zu ihm passen und da gibt es auch keinen 100-prozentigen Ansatz, den man sagen kann, der gilt für alle. Aber fangen wir doch mal an. Du hast das Punkt Rendite gesagt. Das ist natürlich das A und O. Ich denke, da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn du keine Renditen zeigen kannst, die absolut und relativ zu Vergleichsindizes überzeugen, dann hast du eigentlich schon den Anspruch verwirkt, überhaupt am Markt zu sein. Ganz einfach und banal. Da würde ich aber tatsächlich wirklich intervenieren, dass ich sage, Leute, 5 Jahre, besser 10 Jahre. Es gibt da natürlich einen Spagat. Bei einem neuen Produkt sagt dann auch jeder Anleger, na gut, wenn ich erstmal 5 Jahre abwarte, wirst du überhaupt mal einen 5-Jahres-Track-Record haben. Aber so ist die Realität.
Also ist ein Vertrauensvorschuss, genau, den man einem Fondsmanager da grundsätzlich entgegenbringt, genau, wenn man einen neuen Fonds kauft.
Ganz genau. Und deswegen.
Das ist ja jetzt euer Vorteil, dass ihr seit 2006 mit dem DWS Plato-Fonds am Markt seid und also diesen Vertrauensvorschuss früher mal dann bekommen habt, aber jetzt könnt ihr einfach reale Performance zeigen.
In den ersten 3 Jahren hat jeder Fondsanbieter Schwierigkeiten, Gelder zu bekommen. Es ist ganz, das ist auch oft ein Haftungsthema, wenn ein Berater dann irgendwie sagen, ich könnte den Fonds gar nicht allokieren, weil der nicht einen ausreichenden Track-Record hat. Also, die Frage war ja, Performance ist wichtig, gar keine Frage. Und dann habe ich nur gesagt, ich würde halt nicht auf 6 Monate, 12 Monate, year to date. Das ist alles nett, kann mal gut sein, kann mal schlecht sein, aber es muss langfristig passen. Und ein Investmentprozess ist auch in der Regel auf langfristige Überrenditen ausgerichtet, sollte er zumindest sein. Aber die Frage war ja noch viel interessanter, viel breiter von dir gestellt. Worauf können Anleger noch gucken? Also ich persönlich bin der Auffassung, man muss den Fonds verstehen, man muss die Leute verstehen. Also wenn ich jetzt sage, Christoph und ich als eingespieltes Team, wir machen da was, wie gehen wir vor, dann würde ich mir immer auch mal angucken, was machen die Leute? Sind das Leute, die für mich das überzeugend darstellen? Das hängt an den Leuten, finde ich. Das ist ganz wesentlich. Da wirst du immer von großen Konzernen, wirst du das runtergespielt sehen, wenn du ja einen zu Gast hast von einem großen amerikanischen Asset, wenn wir sagen, das ist nicht wichtig, wir haben ein ganz breites Team und die sind austauschbar, weil die müssen ja vorkehren, wenn die Leute abhauen oder wenn die abgeworben werden oder befördert werden, da sind die ja vielleicht nicht 10, 20 Jahre auf dem gleichen Produkt. Bei den Boutiquen hörst du mal das Gegenteil, dann wirst du ganz stark hören, weil das ist natürlich dem personenbezogen. Ich komme jetzt von der Boutique, ich bin auch subjektiv natürlich, deswegen habe ich das vorangebracht, das jetzt mal wirklich eingebettet. Aber verstehen heißt ja nicht nur die Leute, sondern man kann sich ja tatsächlich bei jedem Fonds auch, wie du schon sagst, also auf ein halbes Jahr alt finde ich alle Zahlen immer. Da kann ich mir das mal angucken. Und da würde ich schon mal gucken, wenn es ein Aktienfonds ist, dann sollten da auch Aktien sein. Da sollten da nicht irgendwelche großen Derivate oder sonst irgendwas sein. Wenn es ein Mischfonds ist, dann... Und man kann ja mal gucken, wenn man so einen Rohstofffonds zum Beispiel kaufen will, als Beispiel, das ist dann schon sehr über komplexe Produkte. Und es gibt auch wirklich am Ende, sag mal, marktneutrale, in Anführungszeichen, Strategien, wo ich in die Verkaufsprospekte gucke oder du, wo ich sage, da... wenn auch unsere Grenzen erreicht, wie wir das verstehen können.
Was komplex.
Was die Komplexität, die Nachvollziehbarkeit an, wo kommt da überhaupt die Rendite her, wie ist das? Und da würde ich sagen, das ist schon ein Ding, muss man mögen. Also ich persönlich finde, man soll es verstehen, was da läuft. Wenn das einfach, ganz einfach hier, Long-Only-Aktien steigen und fallen, ist es am Ende nur die Frage, sind die richtigen oder falschen Aktien ausgesucht, dann versteht man es zumindest. Es kann auch komplexe Strukturen geben, aber ich würde als Anleger immer den Anspruch haben, ich muss das Ganze verstehen.
Kaufe nur, was du verstehst, alter Ratschlag, von Warren Buffett. Weißt du, was ich spannend finde? Wir haben jetzt über KPIs gesprochen. Du hast dich sehr, sehr offen zu diesem Thema Performance bekannt. Also Performance einerseits absolut, dann natürlich relativ zu vergleichen. Zu Vergleichsindizes kommen wir nochmal. Was mir jetzt eigentlich gefehlt hat, ist das, was eigentlich immer sofort bei vielen Fondsmanagern im Nachgang kommt. Ja, das Risiko. Und dann wird diese ganze Latte von Kennzahlen runtergerattert. Manche sagen dann Volatilität, andere sagen, ja, schau auf die Drawdowns. Wieder andere kommen dann so richtig mit Sortino Ratio und Skewness, also mit den richtig komplexen Dingern die wir schon im Statistikunterricht nicht so richtig verstanden haben. Für euch nicht so das Thema, so diese Optimierung von Drawdowns oder so?
Sehr gute, wichtige Frage, weil ich habe das tatsächlich jetzt nicht angesprochen. Tatsächlich ist es auch, wir versuchen auch die Rendite zu optimieren und gehen dafür das Marktrisiko ein. Ich habe es ja eben auch gesagt, wir arbeiten long only. Also wir sind immer zwischen 90% und 100% investiert und das führt dann zwingendermaßen zu Schwankungen. Das ist
also keine Derivate-Absicherung, nicht irgendwie plötzlich 50% Cash. Genau. Aktien oder halt, ein bisschen Reserve, genau. Die dann einfach sein
und,
muss.
Da müssten wir ja sogar noch eine Ebene runtergehen. Was ist überhaupt Risiko? Und dann klassischerweise wird Risiko tatsächlich, du hast es ja gesagt, an der Volatilität ganz oft gemessen, dass man sagt, ein Fonds, der stärker schwankt, ist risikoreicher. Also ich wage mal schon allein finanzmathematisch dahinter mal eine Frage zu stellen, dass das einfach mal eine Formel ist, die finde ich ein bisschen okay. Wenn das wirklich das Risiko ist, dann gehen wir da tatsächlich ein vergleichsweise hohes Risiko an, weil wir versuchen gar nicht, diese Volatilität rauszunehmen, weil du gehst ja ein anderes Risiko an, weil Absicherung kostet sogar sehr viel. Das killt die Rendite auf lange Sicht sehr deutlich. Und wenn du halt anfängst, mit Kassenpositionen, hast du vielleicht nicht diesen Kostenfaktor, aber du spekulierst ja dann auch. Du sagst ja auf einmal, ich kann den Markt timen. Du gibst dir, du hast eingangs über Hybris gefragt. In dem Moment hast du ja noch ein bisschen mehr Hybris, weil ich finde, dass man eine aussichtsreiche Aktie von einer nicht aussichtsreichen Aktie unterscheiden, zu vermögen. Das ist das eine. Aber dass ich glaube zu wissen, wohin der Markt geht, also wir haben ja jetzt das Jahr 2025 schon mit einer ordentlichen Auf- und Abbewegungen gehabt, mit vielen Trendwechseln, nicht ganz unwesentlich mit dem US-Präsidenten zusammenhängt, dass man da meint, jetzt zu sagen, okay, jetzt geht es weiter abwärts oder jetzt geht es weiter aufwärts, und das immer meint, das ist schwierig. Und dann baust du eigentlich durch diese vermeintliche Möglichkeit der Absicherung noch ein zusätzliches Risiko ein. Das ist doch die Wahrheit. Aber ganz, ganz wichtig muss man sagen, wenn man diese Schwankungen als Risiko in Kauf nimmt, dann drehe ich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, es funktioniert nur langfristig. Du kannst natürlich ganz tolle Perioden, wenn du so von 2019 bis 2021 bei uns, das war so eine 3-Jahres-Aufwärtsbewegung, ganz toll. Aber danach kam auch wieder eine schwierigere Phase und das weißt du halt vorher nicht. Deswegen wichtig ist 5 Jahre, Minimum besser 10 Jahre, ganz einfach.
Und es ist ja dann auch die Aufgabe des einzelnen Anlegers, vielleicht für sich den Mix zu finden zwischen Cash und zwischen Aktien. Den gebt ihr nicht vor, sondern ihr sagt, wir gucken uns Stocks an. Wir sind Stockpicker, aber nicht Market Timer. Und was du da ja dann über Risiko gesagt hast, erinnert mich ja ein bisschen auch wieder an Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you're doing. Und gerade deswegen ist es so wichtig, sich damit zu befassen, was eigentlich drin ist, was für eine Strategie da gefahren wird und wie sich diese Strategie dann natürlich auch verhält gegenüber dem, was man am Markt machen kann. DWS Platofonds ist ein Deutschlandfonds. Deutsche Aktien, nennt sich so schön All Cap. Ja, das heißt, ihr könnt DAX-Werte kaufen, müsst es aber nicht. Ihr könnt auch MDAX-Werte kaufen, ihr könnt SDAX-Werte kaufen und ihr habt manchmal auch Werte im Portfolio etwas weiter vorne drin. Die sind in gar keinem der Indizes drin. Also da so eine Freiheit. Womit vergleiche ich denn dann jetzt eigentlich einen solchen Fonds? Denn also die eine Benchmark wird ja jetzt schwierig, ne? Also den MSCI Germany, ja, kann man natürlich nehmen, oder den Germany All Cap von FTSE, der ja auch handelbar ist als ETF, aber der wird ja am Ende doch wieder nur von den DAX-Werten dominiert. Da habe ich ja 15% SAP dann drin und das ist ja dann schon mal für einen aktiven Fondsmanager erstmal ein Brett, wenn dann so ein Klumpen so entsprechend nach vorne geht. Andererseits kann man ja auch sagen, ach naja, wenn man so einen flexiblen Deutschlandfonds hat für die letzten 5 Jahre, nimmt man sich den MDAX als Benchmark, dass sieht eigentlich fast jeder gut aus, nachdem der nach dieser langen Outperformance ja nun wirklich kräftig zurückgegangen ist. Also wenn wir auf diesen Vergleich kommen, woran wollt ihr euch da messen lassen? Sollte man auf alle 3 Indizes gucken? DAX, MDAX, SDAX?
Ja, ich fasse mal deine Ausführungen so zusammen. Eigentlich macht gar nichts so richtig Sinn. Das hast du in ausführlicheren Worten gerade gesagt und so sehen wir es auch. Wir haben keine harte Benchmark. Wir kommunizieren, dass wir halt immer zeigen, so wie war jetzt zum letzten Stichtag die Aufteilung, das war halt, wir haben klassischerweise oft DAX seltenst mehr als 20%. Das war tatsächlich zuletzt eher mal was höher, was eher eine Anormalität ist oder was so außergewöhnlich ist. Historisch, wir sprechen über Empirie von 19 Jahren, haben wir die höchste Überschneidung mit dem SDAX. Deswegen sagen wir immer dazu, SDAX ist wahrscheinlich der objektiv beste Vergleich oder der am wenigsten schlechte Vergleich.
Also SDAX, na, das sind die Small Werte, also genau. Quasi die dritte Liga.
Die dritte Liga. Aber das ist auch, da reden wir nicht über eine Überschneidung mit SDAX von 80%, sondern von 30-40% in manchen Jahren. Dann war es eine Zeit lang mehr MDAX. Also es variiert und wir wollen auch diese Flexibilität haben. Und letztendlich, sag mal, Anleger können uns natürlich mit dem MDAX, mit dem DAX oder auch mit dem SDAX vergleichen, wie es passt. Ich denke, wir können uns auch gegen alle 3 sehen lassen.
Ja, und das ist ja für Anlegerinnen und Anleger auch immer so ein wichtiges Thema, da so drauf zu gucken, was es denn so für Verschiebungen gibt. Du hast gerade gesagt, also eine Zeit lang war der MDAX ja der große Star. Ja, hat man gesagt, ist eigentlich der bessere DAX. Naja, aber so spätestens ab 2022 holte dann plötzlich der DAX ja richtig auf, hat so den Glanz bekommen. Ja, auch gezogen durch solche Schwergewichte wie eine SAP. Ja, dann durch Momentum-Stories wie eine Rheinmetall momentan, eine Siemens Energy. Das sind alles Aktien, die könnt ihr drin haben im Portfolio. Aber es ist natürlich schwierig, gegen eine SAP, gegen einen DAX anzustinken, wenn man keine SAP hat. Ihr habt keine.
Auch keine Siemens Energy und keine Rheinmetall. Also so gesehen ist tatsächlich 3 ganz elementare Sachen waren wir jetzt nicht dabei aus verschiedenen Gründen. Aber grundsätzlich nochmal eine Frage so zurück vom Aufsatz her. Genau, weil ich habe ja eben sehr ausgiebig gesagt, Leute, man muss das auf 5 Jahre sehen, 10 Jahre. Und wenn ich das wirklich ernst meine, dann darf man sich natürlich auch nicht zu sehr beschränken. Wir beschränken uns ja schon, dass wir sagen Deutschland. Also das ist ja schon ein sehr spezifischer Markt. Den nehmen wir, kommen wir vielleicht gleich drauf, weil wir kennen den Markt ganz gut. Christoph und ich, wir bewegen uns sehr lange schon in dieser Region und, glaube ich, kennen die Unternehmen und die Geschäftsmodelle und die Aktien gut. Aber innerhalb des Marktes will ich maximal liberal sein. Ich meine, wir beide sind ja auch alt genug zu wissen, es gab zum Beispiel vor 25 Jahren neue Marktfonds. Also das war ein paar Jahre sehr charmant, in diesem kleinen Segment zu sein. Aber am Ende, wenn dann der ganze Markt zwischen 95% und 98% kollabiert, dann und du bist dann das Genie, das nur 90% Verlust hat, das nützt dann Anlegern relativ wenig, weil es halt ein total hochgehypter Markt war. Ähnliche Sachen haben wir auch mal bei Non-Profitable Nasdaq-Unternehmen so in den letzten Jahren gesehen. Wenn du vor 3 Jahren so einen Wasserstofffonds meintest, du müsstest mal da ganz stark, dann ist übrigens auch egal, ob das ETF oder aktiv war, wenn du in diese Märkte reingehst, die so völlig eskalieren, dann wirst du wahrscheinlich am Ende platt als Anleger in diesem Produkt. Deswegen ein bisschen Flexibilität ist schon sinnvoll und du hast das super beschrieben, das löst sich ab. Mal ist der MDAX war stärker, dann ist jetzt der DAX mal 3 Jahre stärker gewesen. Vielleicht dreht sich das jetzt auch schon wieder. Und deswegen ist da eine gewisse Flexibilität auch sehr sinnvoll. Ist übrigens bei uns genauso. Wir haben auch komplett offene Architektur von Industrien. Wir hatten zum Beispiel vor 4, 5 Jahren ganz stark Software-IT. Wir haben jetzt etwas überproportional zum Beispiel Versicherungen. Wir hatten vor 10, 12 Jahren stärker auch mal Industrial. Wir hatten Mitte der Nullerjahre Konsum relativ stark. Wir hatten damals Gary Weber, die danach 3 Insolvenzen gekriegt haben, als stärkste Position.
Aber auch die hatten mal eine gute Zeit.
Ja, die hatten wir auch mitgenommen. Also das war eine sehr gute Position. Das war größter Wert im Vorteilweise und ist auch mit großem Gewinn verkauft worden. Aber ich will nur sagen, die Welt wandelt sich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was für Geschäftsmodelle in 5 oder in 10 Jahren relevant sein werden. Aber wenn ich die These habe, dass es in Deutschland noch Unternehmen gibt, dass Deutschland nicht komplett geplättet wird, dann wird irgendwelche Unternehmen auch daran teilhaben können. Und dann habe ich das. Und ich muss deswegen, also sagen wir mal, eine Sache, die ich was kritischer sehe, ich will das nicht desavouieren, aber ich persönlich als Anleger finde Themenfonds etwas schwierig, weil ich denke, Themen halten sich nicht ewig. Ist ganz selten. Und wenn du jetzt diese ganze Euphorie mit künstlicher Intelligenz und all sowas, das wissen wir auch alle, da gab es um die Jahrtausendwende mit Telekommunikation und Internet genauso Überzeugung, dass das alles ist.
Das heißt, wissen wir schon ganz viel, was für euch nicht wichtig ist. Ob groß oder klein, ihr könnt beides machen. Branchen ist egal. Hauptsache, es ist eben aussichtsreich und es ist so bewertet, dass es in euren Investmentprozess hineinpasst und in euer Beuteschema. Und über das Beuteschema wollen wir doch jetzt mal reden, was wir uns denn da auch für die privaten Dispositionen vielleicht an Anregungen holen können. Ihr habt aktuell 37 Aktien im Portfolio und davon nur die 10 größten Werte, die haben, glaube ich, so um die 40%. Aber 37 Aktien wäre jetzt zunächst mal die Frage, wie kommen die denn da rein? Was ist denn jetzt so der Trigger im Rahmen des Investmentprozesses?
Übrigens sind es jetzt so, ich meistens so zwischen 35 und 60, also wir sind jetzt gerade am unteren Ende der Anzahl, das mal als Nebenaspekt, aber jetzt genau deine Frage. Also wenn man sagt, was ist unser Investmentprozess und wie unterscheidet er sich von anderen, lass mich mal kurz ein bisschen ausholen, weil das ist tatsächlich, gibt es da auch ein bisschen Abgrenzung. Also wir haben eine Kombination aus einem sehr regelbasierten, sehr fundierten Modell, komme ich gleich drauf, und kombinieren das mit Primärresearch, dass wir tatsächlich auch mit den Unternehmen ganz viel reden. Das ist eine Kombination, die findest du sehr selten. Also das ist tatsächlich auch, ich meine, ich kenne ja sehr viele Kollegen, die im Markt tätig sind, das ist wirklich einigermaßen unique oder nicht so häufig antreffbar, weil du hast entweder Leute, die ganz stark regelbasiert, nur kennzahlenorientiert arbeiten, die quantitative Modelle haben, aber wir machen auch, wie gesagt, ganz viel Gespräche. Wir sind permanent auf Konferenzen, wir sprechen ganz viel mit den Unternehmenslenkern. Wir haben jeder von uns eine 3-stellige Anzahl von Kontakten pro Jahr, also da rede ich über mit Calls von sicherlich 200 Kontakten pro Jahr, jeder von uns beiden. Und dann hast du in diesem Feld der Stockpicker, die ganz viel auf den Konferenzen laufen, die ganz viel mit den Unternehmen reden. Es gibt nicht die goldene Kennzahl, auf die wir setzen. Wir sagen jetzt nicht, Cashflow, Rendite, bla bla. Und es gibt ganz viel. Es muss am Ende Bewertungsparameter stimmen. Es müssen qualitative Parameter stimmen. Also, dass das Unternehmen auch gesund ist und nicht Gefahr läuft, irgendwie vor die Wand zu fahren. Also nicht dramatisch überschuldet etc. Wir wollen ein gesundes Wachstum haben. Wir wollen ein Geschäftsmodell, das was wir verstehen. Und last but not least, so als 5. Block, wir achten auch durchaus auf Technik, also das gesundes Momentum, es soll eine gewisse relative Stärke vorhanden sein. Also wenn eine Aktie gegen den Markt extrem schwach ist, dann hat das oft Gründe, die wir auch nicht vermögen zu sehen. und da können wir uns nochmal so viel die Zahlen angucken und nochmal so viel mit Unternehmen sprechen, da mag irgendwas sein. Und wenn es auch nur irgendein Aktionär ist, der verkaufen muss und das nachhaltig, dann wartet man auf diese Schwäche vorbei ist oder ob sie mal vorbeigeht. Das sind so die Komponenten, mit denen wir arbeiten.
Das hört sich ja, wenn ich jetzt das alles so zusammenpacke, also hochqualitatives Geschäftsmodell, Cashflows, am besten auch ein langer Track-Record, das Ganze nicht so hoch bewertet, keine Störfeuer. Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Wunschliste oder wie so ein magisches Fünfeck, wo es natürlich extrem schwierig wird, in alle Ecken zu kommen.
Weil, ja, genau.
Das ja, ist, also du hättest, also ich meine dann zu sagen, okay, also wir hätten jetzt gerne 15% jährliches Wachstum, auch nach vorne plausibel, das Ganze aber mit einer Bewertung vom 12-fachen Cashflow und Management, das ständig Aktien kauft und einen Kurs, der trotzdem schon im Aufwärtstrend ist, aber dennoch ist die Aktie billig, da denke ich mir so, naja, ist vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal und kriegt man schnell
nicht so. Nee, es ist total gute Nachfrage, also wirklich eine sehr wertvolle Nachfrage, weil auch ganz klare Aussage, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern es gibt, auch wenn einer erzählt, er findet das, genau wie du sagst, das stimmt nicht. Das finden wir auch nicht. Das ist auch nicht, also ich wollte jetzt auch nicht suggerieren, dass wir einen finden, der all das, diese Kriterien schafft.
Und dann noch im deutschen Aktienmarkt, der ja nun relativ
begrenzt ist. Musst du Konzessionen machen, weil du hast einen Idealkatalog. Wir arbeiten mit einem negativen Scoring. Das heißt, das beste Scoring ist 0. Und das kann dann sehr hoch gehen. Und klassischerweise reißen Unternehmen diese Parameter. Und oder einige der Parameter. Aber es ist trotzdem, also nach unserer Sicht, ja nur unsere Philosophie, es ist unfassbar wichtig, dass du halt einen breiten Kriterienkatalog machst. Wenn du jetzt einen zu Gast hast, der so einen Deep Value Fonds macht, der sagt, ich kaufe alles, was ein Drittel vom Buchwert hat. Kann man ja machen, ist ja ein Ansatz, ist ja völlig okay. Aber dann hast du ja zwingendermaßen viel Strukturprobleme darin, also viel Unternehmen mit Strukturproblem. Du hast zwingendermaßen Unternehmen, die kaum wachsen. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Die sind aus guten Gründen häufig eben nicht nur preiswert, sondern richtig billig.
Und andere sind auch richtig teuer, weil die halt so stark wachsen. Und dann sind auch viele von, du hast das Beispiel SAP genannt, ganz typische Aktie, die auch viel zu teuer einfach für uns ist. Das ist immer nur eine Meinung.
Versucht ihr dann zu antizipieren? Momentan ist es eine Value-Phase, momentan ist es eine Growth-Phase. Oder sagt ihr einfach, wir suchen gute Unternehmen und manchmal fallen halt mehr Value-Aktien in den Filter und mal fallen mehr Growth-Aktien in den Filter?
Ja, sehr gute Frage, weil sie mich dazu leitet zu einem wichtigen Punkt, den ich noch gar nicht gesagt habe. Also ganz wichtig bei uns, wir arbeiten bottom-up. Sollen wir vielleicht auch mal kurz erklären. Es gibt Top-Down und Bottom-Up. Top-Down heißt, du hast irgendwie eine große volkswirtschaftliche Idee. Entweder du weißt, ich bin die Unternehmen, die innovativ sind, oder ich finde die im Konjunkturzyklus gerade ganz toll sind, oder ich suche die Wachstumsbranche, die jetzt künstliche Intelligenz, und suchst dann als zweiten Schritt die Unternehmen. Bottom-up heißt, du triffst die Unternehmen, du machst also Grasnarben-Research, entscheidest auf Unternehmensebene und machst dann die einzelne Entscheidung hast du als Komposition oder hast die Portfoliokonstruktion als Konsequenz. Das ist bei uns der Fall und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung und das ist auch tatsächlich bei manchen Fonds auch komplett anders. Und es führt dann auch dazu, dass wir zum Beispiel auch oft überrascht sind, ich habe ja eben gesprochen, wie die Branchenkonstellationen im Laufe der Jahrzehnte sich wandeln.
Also ihr habt nicht diesen Layer, dass ihr sagt, also auf jeden Fall 15% in Technologie, 20% in Konsum.
Hier sagen wir so, oh, wir haben ja mittlerweile 20% Tech, oh, ist ja interessant. Also genauso, so ist, wir sind dann eigentlich, ich will nicht sagen, wir sind überrascht, aber wir sehen die Konsequenz der Einzelentscheidungen.
Also es gab ja mal so eine Zeit, da waren zum Beispiel deutsche IT-Werte auch in so einer gewissen Breite recht attraktiv bewertet, sind sehr gut gelaufen, waren auch bei euch im Fonds dann recht stark präsent. Momentan haben wir ja so ein Thema, wenn wir mal SAP außen vor lassen und diesen Sonderfall Rheinmetall, dass Finanzwerte wieder laufen. Und das ist ja auch bei euch im Fonds ein Thema. Auf den ersten beiden Plätzen jetzt, wo wir sprechen, Anfang Mai, Münchner Rück und Talanx, also eine Versicherungsgesellschaft, die unter anderem 50% an der Hannover Rück hat. Was macht diesen Sektor, der ja nun wirklich über lange Jahre einfach als komplett langweilig verschrien wurde, so nach dem Motto, naja, also 5% Dividendenrendite ist fein bei der Münchner Rück, aber viel mehr kommt nicht raus. Und jetzt, seit einigen Jahren läuft das und läuft das und läuft das. Und wenn das bei euch vorne drin ist, scheint ihr ja der Meinung zu sein, da ist auch noch Potenzial. Was macht das aus?
Also wenn deine ausformuliert, du hast den Satz nur gestoppt. Wenn deine ausformulierte Frage war, was macht diesen Sektor so interessant, dann muss ich ja konsistent zu meiner vorherigen Antwort sagen, keine Ahnung, das ist auch nicht unsere Aufgabe gewesen. Wir haben ja nicht nach dem Sektor ausgesucht. Wir haben tatsächlich, du hast die beiden genannt und dazu auch noch eine Allianz unter den Top Ten, also einen sehr starken Footprint bei den Versicherern. Wir haben nicht gesagt, wir suchen Versicherer und dann die Aktien. Also das war es halt nicht, sondern wir haben übrigens auch seit Jahren die Aktien relativ stark gewichtet, schon muss man dazu sagen. Und sind dann überrascht, dass wir, sagen wir mal, sehr stark überproportional in Versicherern drin sind. Ist, wenn du jetzt anguckst, was war bei den Unternehmen in den letzten Jahren? Bewertung, würde ich sagen, kommen wir jetzt genau auf diesen Kriterienkatalog, ist immer noch moderat. Also das sind jetzt keine KGVs von 30 oder so, sondern die sind so teilweise noch am hohen einstelligen Bereich oder im niedrigen zweistelligen immer noch, obwohl die Aktien sehr stark gestiegen sind. Dividendenrenditen auch schnell von 4%. Also das sind auch, ich sag mal, Bewertungen, wo du nicht sagen kannst, die Aktien sind teuer. Du hast ein relativ konstantes Bild, was die Geschäftszahlen angeht. Es gab keine Gewinnwarnung die letzten Jahre. Die haben natürlich alle einen großen Makrotrend, der denen geholfen hat. Zwei Sachen. Es gibt einen sehr starken Zyklus in der Versicherungsbranche, was die Preiserhöhungen angeht die letzten Jahre. Da haben ja global alle Versicherer sehr stark profitiert. Und natürlich die Zinswende hat da sehr positiv reingespielt. Das waren die Treiber. Aber wir haben nicht die Treiber gesucht, sondern wir sehen die Resultate, dass es den Unternehmen sehr, sehr gut geht, dass die Unternehmen mehrfach in den letzten Jahren, wo andere Konzerne sehr große Schwierigkeiten haben, ihre Gewinnprognosen zu halten, ihre Zahlen eher nach oben korrigiert haben und das mehrfach. Und dass die Aktiencharts auch vergleichsweise strukturiert konstant nach oben laufen. Dann notieren ja alle relativ, also Münchner Rück und Talanx notieren ja beide faktisch auf Allzeithochhöhe. Das hast du ja nicht bei allen Aktien im deutschen Aktienmarkt. Also da können wir viele Gegenbeispiele nennen. Das heißt, du siehst ein bisschen auch, was wir mögen. Wir mögen eigentlich eher unaufgeregte Sachen. Wir suchen halt nicht irgendwie den Turnaround. Das ist wie mit dem Wetter. Wenn heute die Sonne scheint, hast du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass morgen auch die Sonne scheint über das ganze Jahr. Und wenn es bei den Unternehmen gut geht, ist die Prognosen erhöht und der Aktienkurs steigt und die Gewinne steigen, dann hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich das fortsetzt. Und das ist ein Muster, das ist wiederkehrend. Und das ist im negativen Fall genauso. Es gibt ja auch von Warren Buffett, du machst ja auch gerne diese ganzen Sprüche, dass wenn du irgendwie eine Küchenschabe findest, die sind dann selten allein halt. Und wenn ein Unternehmen ein Problem hat, ist es oft mal mehrere Probleme halt. Und das ist so also eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Sag mal, die Gemeinsamkeit, die auch bei den Versicherungsaktien ist, weswegen wir uns da zumindest so wohlfühlen, dass wir diese großen Positionen so zugelassen haben. Das heißt jetzt nicht, dass es in den nächsten 12 Monaten so weitergeht. Ich mache jetzt hier keine Aussagen über die konkreten Aktien, wie die sich weiterentwickeln. Ich will nur dafür feststellen, deswegen kam es so zustande, dass die bei uns so stark gewichtet wurden.
Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Aktien laufen weiter, haben weiterhin Momentum. Wann kommt irgendwo der Punkt, wo ihr sagt, ja, also ist jetzt, auch weil wir eine Zeit lang dabei waren, gut gelaufen, jetzt wird es auch mal Zeit, darüber nachzudenken, ob man da nicht mal ein bisschen Risiko rausnimmt. Das ist so die Frage, auf der einen Seite ja, gute Aktien entdecken, aber dann irgendwann Gewinne laufen lassen, fein, aber irgendwann dann auch mal was vom Tisch nehmen oder lasst ihr so lange laufen, wie es eigentlich ja die Trends ermöglichen, wie es auch die Anlagegrenzen ermöglichen. Ihr dürft ja nicht unbegrenzt viel in Einzelwerte investieren. Genau.
Haben wir immer mal wieder den Fall. Also jetzt zum Beispiel, du hast ja auch angesprochen, wir waren vor 4 Jahren ungefähr, 4, 5 Jahren sehr stark Software-IT. Da sind auch viele aus dieser Bewertungssache rausgekommen und dass wir viele auch dann gekappt haben, weil die uns zu teuer wurden, was im Nachhinein ziemlich gut war. Also es gibt auch Beispiele, da funktioniert es nicht. Es geht jetzt nicht darum, was man gut oder schlecht gemacht hat, sondern es ist einfach, bei uns kann Aktien zu teuer werden und dann trennen wir uns auch, wenn die Aktien auch sonst, die Unternehmen.
Also da ist es aber dann schon so, dieses Qualitative, wo wirklich die Meldung durchgeht, die Guidance, die Prognose euch nochmal anschaut. Oder gibt's da auch so quantitative Trigger? Irgendetwas, was auch vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern helfen kann. Wie geht man mit sowas um? Du hast ein Unternehmen, von dem du eigentlich überzeugt bist, das macht jetzt eine Gewinnwarnung. Wie kann man sich da verhalten? Worauf sollte man da nochmal speziell achten?
Also, ich sag mal, da kann man keine allgemeingültige Antwort geben. Das ist auch immer sehr gefährlich, an der Börse zu allgemeingültige Antworten zu geben. Da ist letztendlich dem Anleger nicht verdient, weil jede Situation ist auch anders als die vorherige vielleicht. Aber was ich nur sagen kann, was wir machen keine Panikentscheidungen. Also man kommt jetzt auch nicht permanent vor, dass ein Unternehmen eine Gewinnwarnung ist, jetzt nicht der Normalfall, aber das ist jetzt nicht so, dass wir dann morgens eine Gewinnwarnung und damit hast du irgendwie die Position dann, das haben wir noch nie gehabt. Also wir warten immer mal 1, 2 Tage und gucken da mal in Ruhe und reden drüber. Das kann im Nachhinein falsch gewesen sein, das gibt's die Situation, aber sag mal, wir haben jetzt, was wir noch nie hatten, ist, dass uns irgendwie eine Firma unter der Hand pleite geht oder sowas. Also wir erkennen die Warnsignale dann doch schon vorher.
Warnsignale ist natürlich auch ein schönes Stichwort. Ja, du hast ein bisschen das Beuteschema beschrieben. Was sind für euch so klassische Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, nee, also wenn wir das bei einem Unternehmen sehen, investieren wir da gar nicht. Was sind so Red Flags, die euch entweder sowieso Abstand halten lassen oder die dazu führen, dass ein Unternehmen auf eine Verkaufsliste kommt?
Ja, Red Flags ist immer so ein bisschen ein großes Wort, weil Red Flags heißt ja letztendlich, ich warne von einer Insolvenz oder von einem Betrugsfall. Das ist ja oft so die ganz schlimmen Fälle.
Kann ja auch eine Red Flag sein, dass man sagt, also hier nicht schwimmen, weil ja, ist zu teuer oder ist vielleicht irgendwie Management problematisch.
Ich wollte einfach, weil Red Flag hat immer sowas Alarmistisches. Ich wollte einfach nur da mal ein bisschen die Eskalationsstufe rausnehmen, einfach nur sagen, warum investiert man irgendwo nicht? Und ganz banale Sache, die wir machen. Ich habe ja eben gesagt, wir machen nicht diese Turnaround-Spekulation. Wir investieren zum Beispiel nicht in Unternehmen, die letzten Jahre Verlust gemacht haben. Ganz einfach banal. Also wir wollen auch sehen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Was machen wir ebenso nicht, wenn Geschäftsmodelle sich über Nacht wandeln? Also du hast ja eine wirklich profunde, jahrzehntelange Erfahrung und wir beide kennen wirklich ganz lustige Beispiele. Wir sprachen eben über diese Boom-Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen, das irgendwie mal Immobilienbesitzhalter war, jetzt auf einmal dann meint, es macht Nanotech oder es macht Bitcoin oder ich weiß immer, der hotteste Shit gerade ist, was angesagt werden muss. Wenn Unternehmen sagen, sie wandeln das komplett und da kommt neues Management rein und krempelt das um, dann sagen wir natürlich, es ist sehr schön, was ihr da macht, wenn wir mit so einem Unternehmen auch mal reden. Und schauen uns das gerne mal 2-3 Jahre an und dann können wir uns auch mal unterhalten, ob das interessant ist. Also wir machen erprobte Geschäftsmodelle. Also wenn jetzt irgendeiner was komplett Neues macht, das machen wir nicht. Wir haben keine Ausschlusskriterien für Branchen, habe ich ja gesagt. Das heißt, wir sind da ganz agnostisch. Das heißt, wir gucken uns alles an.
Das heißt also, eine Rheinmetall hätte bei euch theoretisch rein
Wir haben tatsächlich einen Ausschluss. Das gab es ja vor ein paar Jahren. Wir haben zwar Artikel 6 Fonds, also nicht auf ESG getrimmt, aber auch bei uns gibt es einen Ausschlusskriterienkatalog. Da haben wir auch Rüstung mal reingenommen. Also das heißt tatsächlich, in Rüstung können wir in dem Setup nicht investieren. Rheinmetall ist jetzt auch da war früher eine Aktie, die wäre eigentlich immer reingekommen tatsächlich. Oder
also lange Zeit ja auch sehr günstig bewertet günstig war.
Ist tatsächlich nicht. Und so gesehen kann man auch sagen, ja, haben wir auch aus diesen, ich sag mal, ethischen Gesichtspunkten die Rendite verpasst. Aber ich kann damit sehr gut leben, weil ich finde auch die Entscheidung zu sagen, man investiert nicht in Rüstung, ist schon okay. Und wir haben die jetzt auch nicht umgeworfen oder so. Wir haben tatsächlich keine reinen Rüstungsrassen, gibt's auch nicht so viel in Deutschland. Ich muss sowieso sagen, diese ganze Ethikdebatte, wenn du in Deutschland, das ist gut, wenn du in Deutschland investierst, weil wir haben kein Öl, kein Gas, wir haben kaum Glücksspiel, es gibt keine Goldaktien, also all das, wo man
keine Tabakwerte.
Es gibt eigentlich all diese ganzen kontroversen Industrien gibt's in Deutschland gar nicht.
Dafür gibt's dann andere, die man unbedingt vermeiden musste, wie, was weiß ich, eine Bayer oder mit den Autos hat man ja auch nicht allzu viel Spaß gehabt.
Genau.
Und es ist ja nicht nur immer das, was man macht, sondern auch das, was man an einer anderen Stelle vermeidet. Dann hast du, wenn wir mal von diesen rein betriebswirtschaftlichen Themen wegkommen, gesprochen über Managementqualität. Da habt ihr gegenüber dem Privatanleger natürlich einen Vorteil, ja, dass ihr auf diesen Konferenzen seid, dass ihr One-on-Ones mit den Vorständen der Unternehmen habt. Das ist für einen Privatanleger schwierig darstellbar, obwohl natürlich immer wieder auch Vorstände in Privatanlegerveranstaltungen reingehen. Und wir haben ja hier auch schon beispielsweise Tim Höttges zu Gast gehabt. Wir haben Ronald Slabke von Hypoport zu Gast gehabt und demnächst kommen weitere Vorstände und Vorständinnen hier zu uns in die Asset Class. Aber generell vom Schreibtisch des Privatanlegers aus, wie kann man Managementqualität auch aus der Ferne beurteilen?
Also erstmal kann man ja Asset Class schauen, hast du gerade gesagt, als Beispiel. Aber du kannst heutzutage, da ist schon eine gewisse Demokratisierung auch erfolgt. Es ist ja sehr viel auch an Quartalszahlen in Livestreams oder später abrufbar. Ich kann ja zumindest mir mal so eine Analystenkonferenz oder sowas anschauen nach den Quartalszahlen. Das war ja früher irgendwie in einem Nobelhotel hinter verschlossenen Türen. Und das ist heute alles öffentlich einsehbar. Also das heißt, ich kann mir auch als Privatanleger, wenn es mich denn reizt und ich meine, ich muss das beurteilen zu können, das ist ja auch durchaus ein gewisser Anspruch an sich selber, dann finde ich, kann ich aus der Ferne auch was machen. Ich muss auch dazu sagen, bei ganz großen DAX-Konzernen, also Herr Höttges, hast du jetzt als Beispiel gesagt, der macht auch keinen One-on-One mit so einer kleinen Firma wie mit uns. Also so ein DAX-Konzern treffe ich klassischerweise im Vorstand auch eher in einem Roundtable, wo dann 15 Investoren von unserer Größenordnung sind. Und One-on-Ones, wo man alleine ist, hat man eher so untere MDAX, SDAX, und da hat man die häufiger. Das ist dann einfach eine Frage der Größe.
Aber du musst ja schon dann immer so diese Distanz wahren, ja?
Ja,
ganz auch wichtig. Wenn dir Leute vielleicht so als Typen sympathisch sind, immer zu gucken, ob die denn auch wirklich mit Blick auf Bewertung, auf Geschäftsmodell, auf das, was unternehmerisch umsetzbar ist, tatsächlich in dein Beuteschema passen.
Ja, und das kann ja auch einfach sein, dass es ein toller Mensch ist, tolles Unternehmen, tolle Story, und aber die Aktie einfach viel zu teuer ist. Also das Beispiel, was wir eben hatten, oder zu teuer geworden ist. Und dass man einfach sagt, die Aktie will ich zu dem Preis jetzt letztendlich nicht mehr halten. Also da muss man sich komplett von lösen. Also Emotionen haben ja an der Börse gar nichts zu suchen, und man muss ja wirklich ganz klar schaffen, Fakten und Evidenz wahrzunehmen und wirklich sich von allen subjektiven Wahrnehmungen zu trennen. Und das halte ich auch wirklich für absolut gegeben bei Christoph und bei mir. Das ist uns sehr wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir uns mit den Leuten nicht sehr gut verstehen können. Ich kenne auch viele von den Leuten teilweise seit 2 Jahrzehnten aus Gesprächen. Aber das ist, das eine ist ja tatsächlich die Beurteilung des Managements und die Beurteilung der Unternehmen, und dann die Beurteilung der Aktie ist ja nochmal eine ganz andere, weitere Dimension mit dem Preis oder mit dem Momentum, was alles mit den ersten Kriterien gar nichts zu tun hat.
An dieser Schnittstelle, die wir jetzt gerade hatten, Managementqualität und Bewertung, da gibt es einen interessanten Indikator, den man bei euch in den Monatsberichten und den Kolumnen immer wieder finden kann, nämlich Insider-Transaktionen. Und nein, das ist jetzt nichts Verbotenes, sondern da geht es um die Directors Dealings, um die Aktienkäufe und Verkäufe der Vorstände und Aufsichtsräte, also der Unternehmensinsider, die ja eigentlich am allerbesten wissen müssen, wie es denn gerade um das Unternehmen steht und ob der Preis, der an der Börse draufsteht, jetzt eher angemessen ist oder zu niedrig ist oder zu hoch ist. Da guckt ihr sehr drauf. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie ihr das interpretiert, wenn Manager kaufen, verkaufen oder vielleicht auch nichts machen.
Also wir gucken da vollumfänglich drauf, also macht auch Christoph sehr stark, dass wir es auch wirklich obligatorisch auch für alle Werte tracken. Es ist aber jetzt nicht, ich habe eben gesagt, wir haben jetzt nicht einen Parameter, der herausragend ist, das ist einer von ganz vielen, aber es ist trotzdem interessant zu sehen. Es ist interessanter auf der Kaufseite als auf der Verkaufseite, so im groben Trend, weil Verkauf kann auch einfach eine Ursache haben, mein Gott, der Mann hat gerade oder die Frau hat gerade ein Haus gebaut und muss Geld rausnehmen oder also das kannst du nicht immer von außen. Aber wenn einer bereit ist, privates Geld zum Börsenkurs zu investieren, nicht vergünstigt, nicht von der Firma gesponsert und auch wirklich substanzielle Beträge, dann ist das schon ein profundes, vernünftiges Signal. Und es weist dann oft auch tatsächlich gewisse Unebenheiten drin. Also nach starken Kursstürzen sieht man auch manchmal, dass diese Insider zuschlagen, wenn nach sehr langen, heiß gelaufenen Charts auch eher, dass sie verkaufen. Und es gibt auch da immer wieder Beispiele, wo man sagt, okay, das ist eigentlich schon wert, dass man mal drauf schaut. Mehr würde ich es auch nicht reininterpretieren, aber es ist eine Sache, ist völlig transparent, kann auch jeder Privatanleger zu Hause machen. Aber auch ganz klar hier meine Meinung, das ist alleine rechtfertigt, dass kein Kauf oder Verkauf.
Also es ist aber schön zu sehen, wenn gekauft wird, ist es nicht unbedingt schlimm, wenn verkauft wird. Man fragt sich vielleicht manchmal, wenn einer in den höchsten Tönen von seiner Firma schwärmt, warum er denn nicht kauft, ja, wenn er dann keine Aktien hat. Das führt zu so einem anderen Thema, was wir in Deutschland ja auch häufig haben, so Familienunternehmen, sprich also einen sehr großen Einfluss von entweder Management oder Gründerfamilien auf die Stimmrechte. Das wird manchmal so ein bisschen romantisiert, da sagt man, naja, so diese Familienunternehmen, die werden besonders nachhaltig geführt, andere sagen, naja, in den Familienunternehmen ist Kapitalallokation dann nicht immer effizient. Wie stehst du zu diesem Thema Familienunternehmen, also eher geringer Streubesitz, starker Ankeraktionär? Ist das für dich etwas oder für euch etwas Positives? Ist es eher negativ oder ist es einfach nur ein Trigger, den man so oder so interpretieren kann?
Es ist kein Trigger, den wir systematisch auswerten, vom Grundsatz her, aber es ist tatsächlich eine Sache, wo wir eine gewisse Korrelation sehen, dass wir überproportional stark eher auch durchaus immer wieder auch große Positionen haben in Firmen, die genau dieses Raster haben, der Firmengründer hält noch 30-40%, dominiert die Firma. Da muss man auch mal bereit sein, vielleicht 1-2 Abstriche in Corporate Governance hinzunehmen, weil, wie gesagt, du kannst nicht alles haben. Die sind dann teilweise schon etwas, patriarchalischer geführt. Aber du hast dann doch einen sehr großen Gleichklang, dass, der die entscheidenden Schalthebel an der Hand hat, ein sehr hohes Interesse hat, den Wert zu steigern. Und tatsächlich muss ich sagen, da verstehe ich, dass Leute da drauf schauen, auch systematisch. Manche Leute sich Familienunternehmen vielleicht stark anschauen, weil man da, glaube ich, auch ganz gute Unternehmen findet. Aber auch das hat keinen allgemeinen Anspruch. Gibt auch genug Familienunternehmen, die wir beide in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die an der Börse notiert, mal die Pleite gegangen sind.
Jetzt kommen wir mal wieder auf das Portfolio insgesamt zurück. Wenn ich so einen aktiven Fondsmanager sehe, dann denke ich mir immer, naja, also das, was da ja drin ist im Fonds, das müssen ja eigentlich die besten Ideen sein. Ja, weil das ist ja das Ziel, das nicht irgendwie aufzufüllen mit so halbgarem Zeug, sondern wirklich das, was ihr aus eurer Analyse als Bestes rausbekommt. Jetzt sind da 37 Aktien drin. Also das ist jetzt vielleicht auch für das ein oder andere Privatdepot hier beim Scalable Broker auch nicht viel. Es gibt durchaus Depots, die sind größer, mein eigenes auch. Also ich habe auch mehr Aktien, aber ich bin natürlich jetzt auch Diversifikator und will nicht nur die besten Ideen haben, sondern bin relativ breit aufgestellt, auch nach Sektoren. 37, kann man 37 richtig gute Ideen haben am deutschen Aktienmarkt? Oder ist diese Breite dann nicht doch dem Umstand geschuldet, dass ihr diversifizieren müsst aus regulatorischen Gründen?
Also das Zweite ist ja schon mal gegeben, deswegen muss ich die erste Frage mir gar nicht mehr stellen, weil ein Fonds aus Interessen des Anlegerschutzes, ein UCITS-Fonds, also auch für Privatanleger investierbare Fonds, hat diese 15-40-Regel, die...
Erklär mal kurz die Anlagegrenzen für Fondsmanager. Was sind die entscheidenden Limite?
Also man darf halt nicht mehr als 10% in einem Wert haben. Das ist, du hast ja eben das gesagt, dass ein Beispiel mit SAP, weil die Börse hat das jetzt beim DAX ja angepasst, von 10 auf 15 erhöht. Und dadurch können aktive Fonds da gar nicht mehr mitgehen, wenn sie es wollten. Also es darf kein Wert größer als 10 sein. Und dann dürften auch die ganzen aufaddierten Positionen über 5%, die dürfen insgesamt nicht über 40% liegen halt.
Also, aber dann macht doch eigentlich die Regulatorik euch das Anlagekonzept ein bisschen kaputt. Weil wenn du jetzt diese Regulatorik nicht hättest, hättest du vielleicht nur einen Fonds mit 8 Werten,
vielleicht.
12 Werten?
Vielleicht, aber also ich sehe das tatsächlich völlig entspannt, weil wir sprachen ja eingangs über Risiken. Das ist für mich übrigens tatsächlich ein Risiko, wo es sagt, das finde ich noch relevanter als einfach nur Wohler, Marktwohler, weil Konzentrationsgrad geht definitiv mit einem Risiko einher. Also du hast ja sowieso meistens Rendite und Risiko läuft in der Regel in enger Relation. Also wenn ich höhere Renditen erwirtschaften will, muss ich höhere Risiken eingehen. Das betrifft die ganze Kapitalanlage. Und du hast jetzt ja ein Beispiel gesagt, dass man die Rendite erhöht, wenn man, ich sag mal, meint, von 30, 40 Werten vielleicht noch die 10 besten irgendwie zu finden, was ja auch schon ein Anspruch erstmal sein muss. Weil letztendlich, fairerweise, weißt du das, glaube ich, nicht von 30 Sachen, was deine besten 10 sein werden. Aber du erhöhst dann das Risiko und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch funktionierender Schutz des Anlegers, weil eine Fondslösung verhindert auch, dass du den Totalschaden hast, wenn du mal komplett daneben liegst, weil du dann 25% investiert bist und dann falsch hast. Also ich finde, das ist am Ende eine ausgewogene Mischung. Wenn du für dich privat, du bist ja da sehr offen, wie du deine Finanzen anlegst, ein extrem breit diversifiziertes Portfolio hast. Ich glaube, die ehrlichere Antwort ist, man weiß es vorher nicht, was am besten läuft. Man hat vielleicht mal ein gutes Gefühl und da liegt man auch mal richtig. Muss man aber auch schon, das sind die ganzen psychologischen Fehler, Rückschau-Bias, dass man sagt, ja, natürlich wusste ich das.
Also Gefühl ist übrigens jetzt ein schönes Stichwort, ja. Über Gefühle müssen wir auch nochmal reden. Also Gefühle an der Börse, ne, wir sollten sie zurücknehmen, aber sie sind ja trotzdem da. Also gerade wenn wir jetzt auch mal die letzten 10 Jahre einfach anschauen bei eurem Fonds, ne, da habt ihr 125% plus, ja, habt damit den DAX geschlagen, der hat nämlich so um die 100% gemacht, habt den MDAX geschlagen, der hat 40% gemacht, der SDAX 80%. Also ganz tolle Sache, ja. Aber andererseits, damals, ne, in diesen 10 Jahren jetzt per Saldo, S&P in Euro 200%, Nasdaq 300%. Und alles redet nur von Magnificent Seven, KI, Tech und du stehst da mit deinen deutschen Aktien. Solide im Plus, aber eben auch nicht so glamourös. Wie fühlt man sich denn da?
Ja, das ist ja vor allen Dingen ein Thema der letzten 3 Jahre gewesen, also so vor 3-4 Jahren, da sahen wir auch gegen MSCI World wirklich vorzeigbar aus. Und das hat jetzt 3 Jahre lang ganz stark eskaliert. Du hast ja gesagt, wir haben jetzt Anfang Mai und hätten wir uns jetzt ein halbes Jahr zurückgedreht. Ich habe im November mehrfach auch Vorträge gehabt, wo verschiedene Strategen gesagt haben, und dann war dann vor mir irgendeiner, der international anlegt, viel Tech und ein bisschen China. Die hatten es wesentlich einfacher zu sagen, wenn du dann sagst, ich bin jetzt, mache jetzt Deutschland, weil die letzten 3 Jahre, es wollte keiner Deutschland. Es wollte seit Sommer 21 keiner was von Small and Midcaps. Und dann hast du schon 2 große Trends, die gegen dich laufen halt. Und dann war es so, dass also gerade dieses Small- and Mid-Cap-Thema, das ist ja auch eine historische Anomalie, die meistens üblich, also das ist stochastisch und auch empirisch, aber auch fundamental gut unterlegt, gibt es eine Small-Cap-Prämie. Also die hat eine wissenschaftliche Logik und sie findet in der Praxis auch statt. Das ist nicht häufig, dass du so das alles findest. Das heißt, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Small-Caps besser laufen.
Ist dieses Small-Cap-Premium denn nach wie vor aktuell? Oder, ja, also oder müssen wir, oder also wir haben es jetzt länger nicht gesehen, dieses Small-Cap-Premium. Aber kommt es denn wieder? Oder kann es nicht auch systemische Gründe geben, strukturelle Gründe geben, dass dieses Small-Cap-Premium sich halt erledigt hat? Weil zum Beispiel das gesamte Wirtschaften immer komplexer wird, weil Regulatorik immer umfassender wird, sodass kleinere Unternehmen da vielleicht ein Margenproblem kriegen oder diese ganzen technologischen Innovationen, die ja auch kleine Unternehmen mitgehen können, drücken ja vielleicht auch auf die Margen, weil sie zunächst mal hohe Investitionen ermöglichen, die dann aber nur bei wenigen großen Plattformen tatsächlich in der Kasse lang. Also insofern ist es wirklich so eine Anomalie, von der wir davon ausgehen können, dass sie dauerhaft da ist? Oder kann das auch sein, dass dieses Small-Cap-Premium, das ja die Wissenschaft für die Vergangenheit zweifelsohne nachweisen kann, dass das so sukzessive verschwindet?
Wer bin ich, dass ich das absolutistisch mit Ja oder Nein beantworten kann? Also natürlich weiß ich es nicht. Aber sag mal, wir sind, und je länger du in die Vergangenheit schauen kannst und je mehr Datenpunkte du hast, umso selbstsicherer kannst du von Wahrscheinlichkeiten reden. Aber du kannst nie 100% Ja, Nein. Small Cap Prämie, in der Regel klappt es. Seit 3 Jahren schwierig. Seit Jahreswechsel ist wieder halbwegs okay. Aber jetzt gerade so die Jahre 22, 23, 24 so richtig, oh, okay. Also global ein riesiges Phänomen. Immer mehr geht in die großen Werte und überall hingen die kleinen zurück. Nicht nur deutschlandweit. Vielleicht auch dadurch sehr, nicht unwesentlich beeinflusst, dass viele auch sagen, ich kaufe jetzt gar nicht mehr irgendwie diskretionäre Anlagen, sondern ich gehe einfach nur in die großen Werte, ich kaufe einfach nur MSCI und dann ist es gut. Das wäre zumindest eine logische Erklärung. Das haben wir selten in der Vergangenheit, aber ist noch nicht das, was wir nie hatten. Also wir hatten zum Beispiel um die Jahrtausendwende eine ähnliche Situation. Da gab es eine sehr, sehr starke Outperformance vom DAX in Deutschland beispielsweise, auch zum MDAX und zum SDAX, der gerade da relativ jung war. Und der DAX war ja dann am Ende auch nochmal, also jüngere zuhören, weil ihr kennt vieles aus der jungen Vergangenheit, der DAX am Anfang 2000, also in den letzten Zuckungen eines langen Hypes, nur noch von 4 Werten getragen. SAP, Siemens, Deutsche Telekom und Mannesmann, also die heutige Vodafone. Und 3 davon waren ja auch die wenigen Werte, die den DAX zuletzt getragen haben. Und ja, du weißt, wie es dann ausgegangen ist. Und deswegen deine Frage, ganz groß, mal zurück zu deiner Frage, wie fühlt man sich in so Zeiten? Also wir hatten eine Phase, wo, sag mal, unser Investmentansatz auf kürzere Sicht auch schwieriger zu vermitteln war. Schwer vergleichbar war mit irgendwelchen US-Tech-Fonds oder US-Tech-Produkten. Und man dann einfach nur sagen kann, okay, ich kann euch ja nur sagen, was wir machen. Wenn ihr glaubt, das geht immer noch so. Also ich sag mal einfach, wie ich im November, deswegen, weil mittlerweile hat sich das ja wieder so ein bisschen relativiert, zumindest DAX oder Deutschland gegen USA ist ja Anfang 2025 sehr deutlich auch jetzt mal in die andere Richtung gelaufen. Deswegen verweise ich auf den November. Und im November habe ich eigentlich fast in jedem Vortrag, in jeder Diskussion immer den gleichen Punkt gesagt. Damals war, weiß gar nicht, 73-74% Anteil MSCI war US. Ne? Und wenn vom Publikum, das immer gesagt, also wenn wir jetzt mal eine anonyme Umfrage machen, ihr dürft Amerika anlegen, ihr könnt Europa, wesentlich Deutschland oder Asien, wesentlich China. Dann werden wahrscheinlich abstimmen ja 80-90% sagen nachher USA, weil das ist ja geil, da sinken die Steuern, unternehmerfreundlich und so weiter und so weiter. Das ist die Decke, alle. Aber du triffst ja dann die implizite Entscheidung, dass der Anteil von 74% weiter steigt, weil du erwartest ja eine Outperformance. Das heißt, der Anteil geht dann noch höher von 74 auf 76, 78, 80. Wohin? 90? 100? 120? Also irgendwo ist Ende. Du und ich sind alt genug, wir wissen, Ende der 80er Jahre war das mit japanischen Aktien nicht anders. Genau. Und wir wissen, wie es ausgegangen
hat
ist.
Hat sich dann im Index als selbst aktualisierendes System entsprechend bereinigt und tatsächlich im MSCI World von 40% auf 10% runter das Gewicht Japans, während dann Europa und vor allem die USA in die Lücke gegangen sind und in den 90er Jahren aber trotzdem dann unter dem Strich Gewinne. Aber ich nehme dir natürlich ab, das hat sich nicht so gut angefühlt. Aber wenn Deutschland nicht läuft und Deutschland so international einfach so der kranke Mann ist und einfach ja auch Investoren diesen Markt nicht anfassen wollen, weil es irgendwie so ein Bebe-Faktor drauf ist, das ist natürlich dann schon kritisch für einen Fondsmanager, der ausschließlich in Deutschland investiert. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Auch so in diesen letzten 3 Jahren, wo Deutschland ja auch Economist im Wall Street Journal, also in der internationalen Presse, immer schlechter dargestellt wurde, zu sagen, naja, also wir erweitern jetzt doch mal den Fokus des DWS Plato Fonds Richtung Europa oder zumindest so Dachregion, ne? Noch irgendwie deutschsprachig, Österreich, Schweiz noch dazu. Nein. Oder war für euch immer klar, wir bleiben in Deutschland?
Also never change a running system. Also ein bestehendes Produkt anzupassen, das wäre irre. Also das wäre wirklich, also das war nicht mal darüber nachgedacht oder geschweige denn diskutiert. Das macht man auch nicht, weil du ziehst dich ja aus allen Vergleichsgruppen raus. Ich meine, du hast ja, und das sind ganz ordentliche Benotungen, so ganze Ratings von Agenturen wie Morningstar auf 3, 5, auf 10 Jahre. Wir haben bald ein 20-Jahres-Rating. Also das würdest du ja alles verlieren, weil du ja bist ja kein Deutschlandfonds mehr. Also das ist ja irre. Also du kannst ein bestehendes Produkt, du könntest jetzt höchstens, was wir nicht gemacht haben, überlegen, machen wir jetzt mal ein anderes Produkt, um das Geschäftsmodell zu hedgen, machen wir noch in Europa vor. Das wäre geschäftspolitisch natürlich sinnvoller, weil man das Geschäftsmodell verbreitert. Die realistische Antwort ist aber, ich sage, wir machen seit Jahrzehnten Deutschland, kennen uns in Deutschland aus. Wenn wir jetzt sagen würden, sagen wir es nochmal rigoroser, wir machen was ganz anderes, wir machen jetzt mal einen Fernostasien-Fonds, da wird ja uns keiner auch nur einen Cent in die Hand geben. Und auch beim Europa-Fonds wären mehr Fragen als Antworten. Also das heißt, wir sind da tatsächlich auch technisch gefangen, aber so schlimm sehe ich das Ganze dann auch nicht. Es war ja auch, du hast eine hohe Abstinenz für Deutschland gespürt, das ist richtig. Du hast eine Underperformance für Deutschland gehabt, das ist richtig. Aber es ist ja nicht, dass die Welt untergegangen ist. Man muss ja auch trennen zwischen Aktien und zwischen Standorten.
Ja, aber jetzt irgendwie so seit dem letzten Herbst, in den letzten 6 Monaten, ist ein bisschen Aufbruchstimmung mit Blick auf Deutschland. Ob es jetzt in Deutschland ist, das werden wir dann nochmal abwarten. Bislang natürlich viel getragen von den Schwergewichten im DAX. Und die Frage ist, was kommt denn da jetzt hinterher tatsächlich realwirtschaftlich? Dieses klassische deutsche Geschäftsmodell, also die Amerikaner sorgen für unsere Sicherheit und wir verkaufen unsere Produkte dann mal schön in die Emerging Markets, insbesondere nach China. Das ist ja in den letzten Jahren schwer disruptiert worden, von der Energieseite nochmal ganz zu schweigen. Wie schaust du auf dieses deutsche Geschäftsmodell, auf das, wie Deutschland sich jetzt vielleicht neu erfinden muss? Siehst du da tatsächlich auch gerade in dem, was du so mit Unternehmern und Managern besprichst, auch mal so ein bisschen Hoffnung gegenüber dem, was ja viel in den Medien ist, Deutschland auf dem absteigenden Ast?
Also sehr weitreichend, eine gute Frage, wo ich auch wieder ein paar mehr dimensional antworten muss, weil grundsätzlich hatte ich ja auch eben gesagt, dass ich nicht weiß oder dass wir auch nicht wissen, was in 5 oder in 10 Jahren die Industrien sind. Und wenn du jetzt Deutschland, du sagst ja das deutsche Geschäftsmodell, ein Fonds, der in deutsche Aktien investiert hat in den 80er Jahren, das war dann Automobil, das waren Banken, es waren Chemie und es war Maschinenbau. Das waren halt die ganzen. Und das sind natürlich Industrien, die sind unter Druck. Also Automobil ist ein ganz klares Beispiel. Und du siehst ja schon, dass sich die Gewichtungen im DAX auch schon verschoben haben. Und genauso wie sich im MSCI irgendwann dann Japan raus...
Automobil, glaube ich, noch 7%
ja,
im DAX.
Automobil ist sich sehr nivelliert. Und das heißt, also Strukturwandel hast du immer. Also von daher muss man da auch eine gewisse Lockerheit sehen. Da ändern sich auch Sachen. Und der Dow Jones, weißt du ja auch, wie stark er sich seit seiner Dow Jones Industrial Index, wie der sich geändert hat. Und der DAX natürlich genauso. Das ist normaler Wandel. Aber tatsächlich haben wir jetzt eine Situation, dass das würde ich schon sagen, wir haben eine große Standortproblematik, das darf man ja nicht kleinreden. Wir laufen im schlimmsten Fall auf das 3. Jahr in Folge Rezession hinaus. Das gab es in Nachkriegsdeutschland noch nicht. Das heißt, Deutschland als Standort ist schon ein Thema. Und das sorgt dafür, dass viele auch sagen, oh, Deutschland investiert weiter. Jetzt hast du die Unternehmen, also beim DAX noch mehr als im MDAX, die sind davon relativ losgelöst. Die haben ihre Geschäftsmodelle sehr international ausgerichtet. Umsatzanteil von deutlich unter 20% in Deutschland. Der Anteil von Amerika ist beispielsweise höher im DAX. Also da sollte man sich jetzt nicht zu viel Gedanken machen für die Aktien. Aber wenn du, ich habe ja, wie du schon sagst, das Privileg, mit vielen Leuten zu reden, die Verantwortung tragen hier für Arbeitsplätze, die Geschäftsmodelle haben, die irgendwo auch hier sind. Und da ist schon in den letzten 2-3 Jahren die Politik ein großes Thema gewesen, diese Standortdebatte. Es ist schon, dass man wenig Verständnis hat, dass Politiker einfach ignorieren, dass es Marktwirtschaft gibt, dass es natürlich einen Wettbewerb mit anderen Standorten gibt, den es früher so nicht gab. Und wenn du halt dann einfach mal die teuersten Energiekosten hast, die teuersten Personalkosten, die höchste Bürokratie und auch sonst eher versuchst, das Ganze zu regulieren und abzuwürgen, dann wird das am Ende nicht funktionieren. Die Unternehmen können sich davon befreien, indem sie den Standort hier zumachen und woanders hin verlagern. Machen sie ja auch schon seit vielen Jahren. Das kann aber nicht die Antwort sein. Die Antwort muss ja eher sein, wie finden wir vielleicht auch mit anderen Industrien die Zukunft hier? Und dann ist jetzt die Frage tatsächlich, also ich finde jetzt noch wichtiger, weil du hast ja mal im Nebensatz eben so Rambo-Zambo-Koalitionsvertrag. Und wir haben jetzt eine neue Regierung, die in der Verantwortung ist. Diese massive Schuldenaufnahme tat dem Markt halt gut und sorgte für ein bisschen Aufbau. Aber das alleine kann es nicht sein. Also es heißt tatsächlich, wir brauchen Strukturreformen. Wir müssen entbürokratisieren. Wir müssen das unternehmerische Schaffen in Deutschland wieder befördern.
Glaubst du denn, dass durch Rambo-Zambo, also durch diese Sondervermögen, insbesondere jetzt im Infrastrukturbereich, wirklich nachhaltige neue Investmentchancen entstehen bei deutschen Aktien? Wir haben ja bei einigen Aktien dann immense Bewegungen gesehen. Also eine Hochtief hat das ja sehr stark gefeiert im Kurs, obwohl Hochtief ja kaum Umsatz macht in Deutschland bislang. Die müssten ja hier erstmal dann noch großartig Kapazitäten aufbauen. Oder glaubst du, das wird so an der Börse eher vorbeigehen?
Also Hochtief macht 2% des Umsatzes in Deutschland. Das ist ein sehr schönes Beispiel, mal ganz kurz, um auch zu sehen, wie abhängig sind die Unternehmen dann von Deutschland, weil das ist so ein urdeutscher Name. Man kennt das noch an den Baustellen früher als Kinder. Das ist tatsächlich, also wenn ich letztes Jahr irgendwie mit Anlegern, wenn dann Deutschland so negativ verhaftet war, habe ich oft die Gegenfrage gestellt, was schätzt ihr eigentlich, wie viel Umsatz Hochtief in Deutschland macht? Und die Leute lagen seltener an der Wahrheit halt. Die bauen in Wirklichkeit sehr viel in Rechenzentren in den USA und viel in Australien. So, aber die Frage jetzt zurückzukommen. Wir sprachen ja viel über diese Amerika-Euphorie der letzten Jahre. Es wird oft mit Tech einhergegangen und oft mit unternehmerfreundlichen Politik. Wird aber ganz gern vergessen, dass auch die alte Regierung da die Schleusen so dermaßen aufgedreht hat, also eine Staatsverschuldung gemacht hat, die man sonst in tiefsten Kriegszeiten macht. Also wie im Zweiten Weltkrieg haben die Geld aufgenommen. Also das ist ja irre, wie Amerika sich verschuldet hat für die wirtschaftliche Lage und für die Gesamtlage. Das heißt, also man sollte vielleicht auch ein bisschen relativieren, wenn man sagt immer Amerika super, wenn ich fast 7% Budgetdefizit mache. Das ist ja gigantisches Defizitspending und es hat der amerikanischen Wirtschaft ja durchaus ein paar Impulse gegeben. Also es würde mich sehr wundern, wenn dieses Defizitspending in Deutschland nicht auch ein paar Impulse bringt. Das wird schon kommen. Fangen wir jetzt an, deswegen zu sagen, oh ja, so wie du eben auch gesagt hast, was könnten die Profiteure, das ist ja, also wenn du eingangs zugehört hast, so arbeiten wir nicht. Wir haben jetzt tatsächlich die Situation, dass ein paar unserer Aktien davon auch durchaus betroffen sind, positiv betroffen sind, aber wir haben die nicht irgendwie erst gekauft, weil irgendwie es heißt, wir machen ein Infrastrukturpaket, sondern wir sind da, ich sag mal, Nutznießer des Ganzen. Und ich glaube, man muss da auch tatsächlich mal abwarten. Man sollte nie auf so ein Event in seiner Asset Allocation ändern. Aber grundsätzlich ist die Initialzündung aus zweierlei Gründen gut. Sie ist nur nicht ausreichend. Es fehlen noch die Strukturreformen. Wie gesagt,
lass uns, nachdem wir jetzt über das Geschäftsmodell Deutschland gesprochen haben, noch ein bisschen über dein eigenes Geschäftsmodell sprechen. Nämlich überhaupt diese Aufgabe als Fondsmanager, Fondsberater. Du bist ja, obwohl ihr ja einen DWS-Plato-Fonds habt, eben nicht Angestellter der Fondsgesellschaft, sondern die stellt die Plattform zur Verfügung. Aber du hast gemeinsam mit deinem Partner Christoph Frank deine eigene Fondsboutique. Ihr seid sozusagen Portfolio-Management-Unternehmer. Und gib unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz einen Überblick dahin. Wie bist du dahin gekommen? Wie wird man Fondsmanager?
Ja, also auch hier wieder viele Punkte, die du adressiert hast. Genau, du hast auch mal den restlichen Aufsatz gesagt. Es ist immer auch vielleicht ganz wichtig zu sagen, ich bin kein Angestellter bei der DWS und auch nicht bei der anderen Fonds, bei einer kleineren Plattform. Das ist nicht, dass wir dort als Angestellter dort agieren. Und wir arbeiten auch rechtlich tatsächlich als Berater. Das ist die übliche legale Konstruktion. Das gibt es im Boutiquengeschäft ganz häufig. dass man, um nicht eine eigene KVG zu sein, also Kapitalanlagegesellschaft, dass man halt als rechtlicher Berater das Ganze aufgesetzt hat. Das ist die Ausgangssituation. Deine Frage war, wie kommt man dahin in die Situation, dass man auch unternehmerisch tätig ist, dass man mitbeteiligt an einer Gesellschaft ist, die die Ausrichtung hat? Ja, also wie auch bei mir, mein Lebenslauf ist, und das schaue ich dich sehr gerne an, weil deiner ist jetzt auch nicht so geradlinig, wie manche das sich vorstellen, dass man irgendwie an einer Elite-Uni studiert und dann so die üblichen großen Adressen hergeht. Ich bin auch irgendwie vielfältig mit der Börse in Berührung gekommen. Mein allererster Job mit der Börse war, das ist übrigens ganz nett, dass ich das bei Scalable erzählen darf, weil ich war als Student tätig bei einem Pardon aus der damaligen Zeit von Scalable. Ich habe bei der Bank 24 gearbeitet. Das war der Online-Broker der Deutschen Bank. Habe ich in den 90er Jahren als Student, als Werkstudent gearbeitet. War für mich eine sehr bleibende Erinnerung, also eine deutlich bleibende, weil ich habe meine Frau damals auch in der Zeit kennengelernt. Also das ist eine Sache, die hat mein Leben sehr beeinflusst. Aber es hat auch mein erster Bezugspunkt. Dann habe ich sehr lange in einer Publikation gearbeitet, das haben wir auch schon mal gemacht. Also bei einem Börsenbrief war ich lange tätig. Habe auch in dieser Funktion auch tatsächlich dieses Produkt hier initiiert. Dort auch quasi aus der Funktion heraus als Angestellter gestartet. Habe dann eine Zeit lang eine Firma aufgebaut und geleitet, die Aktienanalysen für deutsche Aktien gemacht hat. Das war ein Team von am Ende 20 Analysten, die sich auch auf den deutschen Markt konzentriert haben. Und bin dann, als dann diese Firma auch aufgekauft wurde, oder der Muttergesellschaft aufgekauft wurde, in die Situation gewesen, dass Christoph und ich, die uns langjährige Kompagnons waren, und er hat quasi meine Rolle als angestellter Berater dieses Fonds ja fortgeführt, dass wir dann gesagt haben, wir lassen uns doch mit in ein eigenes Geschäft bündeln halt, und da haben wir die PFP Advisory gegründet. Also das war alles nicht geplant vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Und du hast ja ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung gefragt, auch als Rat an junge Leute, wenn ich mich mal ausfrage, wie kann man in die Richtung sich entwickeln? Ich glaube, wichtiger als jetzt konkret von meinem oder von deinem Werdegang irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, ist einfach nur, man muss total begeistert für Kapitalmarkt, Aktienbörse sein. Also alle Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, die haben wirklich, die lassen nie von der Börse. Die haben nie, also auch im Urlaub wollen die wissen, was Sache ist. Die haben auch am Wochenende, die leben das. Die unterhalten sich in ihrer Freizeit abends noch darüber, du musst dieses Thema, musst dich packen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht die berufliche Zukunft. Dann musst du einfach mutig sein. Du musst einfach sagen, ich will auch einfach mal was Neues probieren. Ich will Verantwortung übernehmen. Und wenn du dann irgendwo Chancen bekommst, dass du irgendwie als Analyst eingestellt wirst und dann Aktien beobachten darfst oder dass du als Vermögensverwalter vermögende Leute beraten kannst, wie die allokieren, oder halt, dass du in einer Vorgesellschaft Produkte am Anfang mitmanagen darfst, dann musst du diese Chancen auch mutig sein, die zu ergreifen. Und wenn du so gut machst, dann ergibt sich vieles von selber. Aber hab einfach Mut, hab Vertrauen in dich, und aber sei wirklich an dieser Materie interessiert. Und dass man ein bisschen Bildung gebrauchen kann, einschlägig studiert haben kann, ist selbstredend. Aber ich meine jetzt, ohne dir nahe treten zu wollen, ich glaube, du hast das Studium auch nicht abgeschlossen und bist sehr erfolgreich geworden. Also es geht auch anders.
Nein, in der Tat. Ich habe studiert, aber nicht zu Ende. Ja.
Und bist ein wirklich sehr erfolgreicher Mensch geworden.
Du hast gerade noch einen interessanten Terminus da irgendwie drin gehabt, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt ja auch Verantwortung spüren. Du hast Verantwortung für 300 Millionen Euro, die investiert sind in deutsche Aktien, gemeinsam mit deinem Partner Christoph Frank. Du kennst jetzt nicht die Endkunden, weil in aller Regel ist es so, dass du halt sprichst mit Vermögensverwaltern, die das dann in die Kundendepots packen, oder mit Primärbankern. Du hast nicht den wirklichen Endkunden, aber denkt man trotzdem daran, was das bedeutet, das Vermögen dieser Menschen zu verwalten und damit ja auch für einen Teil ihrer gebundenen finanziellen Energie verantwortlich zu sein?
Ich darf zwei durchaus private Sachen sagen, um das mal zu antworten. Also das erste ist mal, das Wichtigste ist Interessenskongruenz. Und jetzt sage ich das erste Private von Christoph und von mir, mal ganz offen gesagt, weil wir es auch in Gesprächen sagen, also jeder von uns hat von seinem liquiden Vermögen mehr als die Hälfte in unseren Produkten investiert. Also wir hängen da wesentlich mit dran. Also ich meine, das ist übrigens auch eine Sache, wenn du jetzt eingangs gesagt hast, Produkte, also ich finde auch, das gehört dazu. Du kennst ja diesen Begriff Skin in the Game, du verwendest ihn selber oft. Also wir sind natürlich auch, also wenn unsere Produkte stark fallen, leiden wir darunter. Und wir freuen uns auch, wenn es steigt. Also das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, der, sage ich mal, das Ganze rausnimmt. Und das andere auch mal, auch eine private Sache. Ich bin ja auch Familienvater. Ich habe 6 Kinder. Das ist Verantwortung. Da mache ich mir Gedanken über Gesundheit, Sorgen, all sowas. Das andere ist, am Ende Aktienkurse steigen und fallen. Man darf sich nicht anmaßen, dass man da irgendwie nach oben hin das unendlich, man kann nicht Renditen von 50-60% PA machen. Das ist absolut fernab jeder Stochastik. Man muss sich auch nicht Sorgen machen, dass das im Normalfall total in sich zusammenfällt. Man muss da einfach ruhig und besonnen arbeiten. Wir haben ja mehrfach gestriffen, Emotionalitäten bitte rausnehmen. Und meines Erachtens nach ist das jetzt ein enger Spagat rhetorisch. Also, weil es soll jetzt nicht verantwortungslos klingen, aber ich bin der Auffassung, gewisse Gelassenheit in dem Sinne, man weiß ja, was man macht und es gibt Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Dann kommt Corona und die Märkte fallen 30-40%. Dann kommt hier der Rosengartentag, wo der Trump auf einmal sagt, es fällt schon. Das hast du fast jedes Jahr. Wir haben in unserer Präsentation, du hast ja dieses tollen Frühstücksbrettchen mal gemacht, wo du dann 150 Jahre, glaube ich, S&P und was da alles für Krisen dran sind. Und wir haben auch so eine ähnliche Grafik, was dann in den 19 Jahren, seit wir diesen Vorhaben, an Krisen war. Wenn ich da jedes Mal sagen würde, oh mein Gott, jetzt geht morgen die Welt unter, dann wäre das vielleicht das falsche Mindset dafür.
Also Verantwortung ja, aber die Verantwortung ist eben keine Bürde, wenn ich das mal so auf
einen... Sie sollte keine sein, weil das ist tatsächlich eine Sache, also da muss man schon, glaube ich, professionellen, nüchternen, emotionslosen Blick haben. Weil sonst sollte man es tatsächlich nicht machen.
Nichtsdestotrotz macht sowas ja mit einem, wenn es an der Börse dann richtig rappelt. Deswegen so ganz zum Schluss nochmal so ein Insight. Wie erlebt jemand wie du mit dieser Verantwortung so einen Tag wie den 7. April? Also ich war damals, es war ja der Montag nach dem Liberation Day. Ich war damals durch Zufall auf dem Parkett in Frankfurt und sehe dann den ersten DAX-Kurs minus 10,01% gegenüber dem Freitag. Ist da bei euch dann in der im Büro die Hölle los, weil Kunden anrufen, was müssen wir tun? Macht ihr dann irgendwelche Notsitzungen oder bleibt das ganz entspannt, weil ihr eben dann schaut, okay, wo sind die realwirtschaftlichen Hintergründe und wie können wir hier langfristig navigieren?
Ja, ich habe es ja eben gesagt, also so in 20 Jahren oder Börsenerfahrung ist ja noch länger, hat man wahrscheinlich 20, 30 so Tage erlebt. Und auf der Skala, wie schlimm ich die empfunden oder wie dramatisch ich die empfunden habe, da war der relativ weit unten. Also das war ein völlig unaufgeregter Tag. Ich habe eben gesagt, wir haben Investitionsquote zwischen 90% und 100%. Tatsächlich haben wir an dem Tag also marginal Cash abgebaut. Also Nettokäufer haben schon gesagt, das nutzen wir dann da auch mal ein bisschen, aber mit keinem großen Effekt. Das ist dann halt, dann reden wir über 0,2% höhere. Also das soll ich jetzt auch nicht überwählen. Aber keine Notsitzung, gar nichts. Haben wir uns auch keine Anleger sich gemeldet, nicht einer. Also ich bin mit einigen durchaus regelmäßig in Austausch, weil die Leute auch wissen, also das gehört dazu. Also wenn ich das nicht aushalten kann, dann darf ich auch nicht in Aktien investiert sein. Und also das war wirklich kein wilder Tag. Also und ich denke auch, das ist ja auch, wie gesagt, auch eher eine Chance, sowas. Was, sag mal, schlimmer, ich habe ja jetzt gesagt, das war einer von den Tagen. Also schlimmer ist immer, wenn du dich wirklich fragst, Corona war jetzt und so ein Ding, da weißt du jetzt nicht genau, wird das jetzt so die Lockdowns 2 Wochen gehen oder 2 Jahre? Oder oder Finanzkrise 2008, da sind so Sachen, wo du sagst, erlebst du jetzt die Kernschmelze des Finanzsystems? Also es gibt durchaus Situationen, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit sind wir in dieser Eskalationsspirale? Und hier, da hat einer wirklich mal sehr viel kurzfristig Porzellan zerschlagen und das auch später schnell wieder zusammengefügt, weil die Märkte den Donald Trump ja durchaus diszipliniert haben, mehr die Renten als die Aktienmärkte fairerweise. Aber ich finde, du hast eine Lehre mitgenommen, wie gut Marktwirtschaft doch ist und wie disziplinierend Märkte sind, wie wichtig es ist, einfach diese lenkende Wirkung zu haben. Ich finde das super, weil es hast du wirklich ganz klar gezeigt, es konnte niemand eigentlich ihn stoppen. Bis auf die Märkte.
Außer den Märkten. Schönes Schlusswort von Roger Peters, mit dem wir ja wirklich ein paar Fondsritt gemacht haben. Angefangen von den aktiven versus passiven Fonds über die Frage, wie wählt man eigentlich in einem solchen Portfolio aus? Wie sieht ein Beuteschema aus? Wie kann man es prüfen? Was sind mögliche Red Flags bis hin zur Frage, Wo ist denn die Zukunft der Börse in Deutschland? Also wir hätten eine ganze Menge mehr noch diskutieren können, wenn ich auf unseren Zettel schaue. Aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Roger hier war. Ich danke dir, lieber Roger, dass du bei uns warst. Und ich danke natürlich dir, dass du diese Episode angehört oder angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Hinterlass uns eine Bewertung, gib uns ein paar Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen, was wir hier thematisch machen sollen. Dein Feedback ist uns wichtig. Du kannst Kontakt aufnehmen, entweder in den sozialen Medien oder ganz einfach per E-Mail an podcast@scalable.capital. Das war's für heute. Viele Grüße und tschüss aus Berlin.